Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Wir haben diesmal eine ungewöhnliche Folge. Wir sind nämlich am Weg zur Frankfurter Buchmesse und dieser Podcast wird aus mehreren Teilen bestehen, weil wir fangen jetzt einmal mit Aufnahme 1 an. Es ist Nachmittag, wir reisen mit dem Zug und sind unterwegs nach Frankfurt.
Genau, wir reisen mit dem Zug. Vielleicht zuerst uns mal kurz, wie die Reiseroute ausschauen wird.
Mit genauer Uhrzeit, wir starten um 14.26 Uhr, starteten wir in Graz, sind um 16.55 Uhr in Wien-Mädling und fahren dann um 17.20 Uhr weiter nach Frankfurt, kommen dort um 23.37 Uhr an. Wir beziehen dann das Hotel, das Gott sei Dank ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof ist, und morgen geht es dann zur Frankfurter Buchmesse.
Du hast mir ja gesagt, ich brauche nicht mit leeren Koffer reisen, weil ich kann dort sowieso keine Bücher kaufen. Wie läuft denn so eine Buchmesse eigentlich ab?
Also so eine Buchmesse ist für die Autorinnen so gedacht, dass sie sehr viele Gespräche führen mit verschiedenen Verlagen, mit Vertriebsmenschen, mit Leuten von aus dem Buchmarkt kommend, um quasi Kontakte zu knüpfen, um zu schauen, dass sie ihre eigene Literatur irgendwo unterbringen, um Leute kennenzulernen, um sich zu vernetzen. Auf der Frankfurter Buchmesse ist ein großer österreichischer Stand. Der wird morgen von der Sektionschefin für Kunst und Kultur, Theresia Niedermüller, eröffnet. Und das Besondere ist auch noch, es gibt noch, das gehört schon zum Rahmenprogramm der Frankfurter Buchmesse, einen Empfang des österreichischen Buchhandels. Der ist jährlich und traditionell im Städelmuseum. Und auch dort trifft sich die gesamte österreichische Literaturszene, die sich dort vernetzt und Kontakte knüpft und Projekte plant.
Ja. Auf was freust du dich am allermeisten?
Am allermeisten. Boah, das ist ja voll schwierig. Auf den Geruch von Büchern. Oder auf diese endlosen verschiedenen Regale und Aufbauten, und vor allem oft sind die einzelnen Stände der Verlage ganz unterschiedlich gebaut und wie sagt man, gestaltet, und es schaut immer sehr lustig aus. Ah, aber jetzt weiß ich, worüber ich mich noch mehr freue, ist heuer ist Gastland Italien. Das ist ein Nachbarland von uns und ich hatte auch Italienisch in der Schule. Kann das nicht mehr besonders, aber trotzdem ist eine Verbindung zu Italien da und auf das freue ich mich, weil diese Halle ist immer ganz besonders gestaltet. Herzlich willkommen bei der steirischen Delegation zur Frankfurter Buchmesse. Das nicht schlecht. Ich darf euch echt ganz offiziell als Land Steiermark, als direkte beauftragte Vertretung des Herrn Kulturreferenten Landeshauptmann Christopher Drechsler begrüßen, der euch auf diese Reise herzlichst eingeladen hat. Ich danke der Akademie Graz für die Organisation, die gleich so gestaltet ist, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Wir dachten, 9 Stunden Zugfahrt reicht aus. Das tut es aber nicht. Wir haben das gesteigert auf mehr als 12 Stunden, damit wir quasi auch nachhaltig darüber nachdenken können, was wir dann mit dieser Reise, wie wir sie verwerten, weil das ist ja immer so, gell? Im Sinne von künstlerischen Zugängen kann man sich überlegen, was man mit dieser Reise macht, gell? Jetzt kommt die Historie. Die erste Reise, Delegationsreise zu einer Buchmesse, fand 2011 statt. Das war auch die Frankfurter Buchmesse, damals noch unter Landesrat Christian Buchmann. Und wir dürfen auch heute jemanden unter uns begrüßen, der damals schon mit war, das ist der Hellwig Brunner. Er war schon vor 13 Jahren bei der ersten Reise mit dabei. Reisen zu den Buchmessen gab es seitdem fast jährlich, nur zweimal wurde es quasi nicht stattgefunden lassen dürfen sollen, nämlich 2017 und 2020. 2020 wissen alle warum, wegen Corona, 2017 weiß ich leider nicht warum. Dafür gab es im Jahr 2023 zwei Reisen, nämlich eine zur Leipziger Buchmesse und eine zur Frankfurter Buchmesse, weil in Leipzig war Österreich Gastland. Und das konnte sich das Land Steiermark nicht nehmen lassen, mit einem Partybus nach Leipzig zu fahren. In Summe gab es von euch allen 112 Teilnahmen bis jetzt auf 10 Messen. Heuer ist die 11. Und das österreichische Nachbarland Italien ist heuer Gastland. Das ist auch lustig, weil es ein Nachbarland ist. Und ich freue mich auf die vielen Gespräche, die jetzt natürlich mehr werden, weil wir länger unterwegs sind. Und viel Vergnügen. Und am Donnerstag finden wir dann einen einfacheren Zug zum Zurückfahren. Danke!
Wir sind mittlerweile auf der Frankfurter Buchmesse gelandet. Neben Kunstfunken-Moderatorin Peter Sieder-Grabner ist auch noch eine weitere Moderatorin zu Gast, und zwar ist das die Lydia Bissmann. Hallo Lydia.
Hallo aus Frankfurt.
Wie ist der erste Eindruck von der Messe für dich?
Der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Also weil so viele Bücher da sind, ist auch eine sehr gedämpfte Stimmung. Es ist leise und das ist angenehm. Außerdem beruhigen mich Bücher immer. Und wir stehen jetzt zum Beispiel vor dem Droschel Verlag, wunderschöner Grazer Verlag. Und die haben einen ganz besonderen Stand, der schaut aus wie ein Barcode, also so Striche im Hintergrund. Und davor stehen unter anderem auch die Bücher von unseren mitreisenden AutorInnen, zum Beispiel Florian Dietmeier oder... Genau. Und den anderen. Ziemlich schön präsentiert. Und genau, Droschel Verlag ist aus Graz. Da sammelt sich jetzt gerade alles. Und man muss sagen, man sagt, es gibt ja das Sprichwort, das soll ein Buch nicht, don't judge a book by its cover. Aber die Covers sind wichtig. Und was mir auffällt ist, sie sind sehr bunt, schöne Typos. Bisschen 20er Jahre gemischt mit 50er. Ist so der Trend. Und Neonfarben. Das ist mal.
Gibt es irgendwas, auf das du dich schon besonders freust, irgendein Highlight?
Also bis jetzt auf die Lesungen zum Mittag von unseren Autorinnen zum Beispiel. Also Florian Dietmeier beginnt. Das ist dieses Literadio, genau. Das Radio von der Frankfurter Buchmesse. Dann liest die Cordula Simon und dazwischen die Gertrude Großecker aus ihren Büchern.
Also wir sind jetzt da bei Paul Klingenberger, der ist Verleger aus Graz, und die Lydia hat gleich ein paar Fragen an ihn.
Ja Paul, wie oft warst du schon auf der Frankfurter Buchmesse?
Es ist dieses Jahr das 6. Mal, wenn ich richtig gezählt habe, dass ich auf der Frankfurter Buchmesse bin. Und zum ersten Mal war ich gewissermaßen als U-Boot hier unterwegs, weil da habe ich für Stadtlesen mitgearbeitet. Also ich war sozusagen dienstlich da, und weil ich noch nicht genau wusste, wie das läuft. Und ein Buch war beim Gemeinschaftsstand ausgestellt, unser erstes Buch. Und in den Pausen bin ich dann immer in die Hallen gehuscht und habe Fotos gemacht mit dem Buch und so ein paar Leute angesprochen und so. Und dann hatte ich sogar auch eine Lesung in Offenbach damals auf dem Aliceplatz. Das war 2018. Ja, genau, 2018 war es das erste Mal. Ja.
Und dein erstes Buch war das von deinem Papa, weil die Geschichte zu deinem Verlag ist ja ziemlich lustig, weil du bist ja nicht gelernter Verleger eigentlich.
Nein, ich bin kein gelernter Verleger. Das ist ja zum Glück auch einer der Berufe, die jetzt noch nicht juristisch geschützt sind sozusagen. Es ist ja ein freies Gewerbe und es kann ja jeder Verleger werden eigentlich. Und ich bin eben durch ein Manuskript, das ich von meinem Vater geerbt hatte, die Prüfungskunde dazu gekommen. Das war das erste Buch und so damit bin ich ins kalte Wasser gesprungen.
Mit dem ersten Buch hast du die Messe gecrashed 2018.
Richtig, damit habe ich die Messe gecrashed. Das war vom VLB, der Gemeinschaftsstand, und das war ein Taschenbuch in so knallig oranger Farbe. Und für mich war das damals total was Besonderes, dass ein Buch, das ich jetzt da herausgegeben habe, da auf dieser Messe steht. Also jetzt, wo du mich... Nein, ich habe es nicht reingeschummelt. Nein, ich habe das schon, das war angemeldet. Aber reingeschummelt, unter Anführungszeichen, habe ich mich, weil ich da halt mitgearbeitet habe bei Stadtlesen, tolles Unternehmen, wo man ja so auf diesen Sitzsäcken draußen sitzen kann und die dann so Bücherregale haben. Und nein, ich habe, sagen wir, geschummelt stimmt ja gar nicht. Das war ja alles offiziell, es war ja auch in Ordnung. Ich habe halt die Pausen dann genutzt und ich war mit dem ganzen Messebetrieb einfach noch nicht so vertraut. Und mittlerweile jetzt, ich bin ja dann doch immer in Leipzig und auch hier in Frankfurt und jedes Jahr oder jedes Mal nach der Messe, weil es ist ja auch anstrengend, auf der Buch Wien bin ich auch, denke ich mir, boah, ob ich nächstes Jahr wieder fahre, die weite Reise und so weiter, aber ich kann es dann doch nie lassen und ich freue mich dann eigentlich auch immer voll.
Was braucht es denn, um ein guter Verleger zu sein?
Boah, das darfst du mich nicht fragen, weil ich glaube, das wird jetzt so dünkelhaft klingen, wenn ich da jetzt irgendwelche Attribute nennen würde, glaube ich. Also das möchte ich gar nicht, aber ich glaube, also ich habe mir jetzt mal angeschaut, ein Interview oder eine Rede vom Siegfried Unseld, der wird halt immer genannt, wenn man jetzt die Verleger nennt, könnte man auch hinterfragen eigentlich, dieses Image, was der Unseld irgendwie vermittelt hat von Verlegern, aber ich glaube schon, dass er ein sehr guter Verleger war in vielerlei, von Thomas Bernhard zum Beispiel, von Peter Handke, Peter Weiß, der hat ja ganz viele betreut. Also er hat ja den Surkamp Verlag dann von Peter Surkamp übernommen. Und in diesem Vortrag nennt er einige Kriterien sozusagen. Oder er sagt, man muss eigentlich die materielle Seite des Buches mit der geistigen, die das Buch auch verkörpert, immer irgendwie so in Konkordanz bringen. Und das ist eigentlich schon einmal ein Widerspruch. Also Buch ist ja einerseits eine Ware, die muss man verkaufen, die muss man vermarkten, die muss man anpreisen. Und andererseits beinhaltet sie einen geistigen Gehalt. Und da geht es ja in erster Linie jetzt einmal nicht um Profitinteressen, um die Warenökonomie, wenn man so möchte. Ja? Und das erzeugt, sagt er, halt auch automatisch eine Spannung zwischen Autor und Verleger oder Autorin und Verleger. Und diese Spannung, ich glaube, damit muss man leben können und die ist aber auch total wichtig. Und mir ist es zum Beispiel persönlich wichtig, gute Beziehungen zu haben mit unseren Autorinnen und Autoren. Und wir haben halt eine enge Zusammenarbeit. Deswegen haben wir jetzt vielleicht im Jahr nicht so viele Titel, obwohl es immer mehr werden. Also wir haben jetzt ein Herbstprogramm von 4 Neuerscheinungen. Und ja.
Was ist dein letztes Buch? Was ist dein letztes Buch, Paul?
Das allerneueste Buch ist Was auf der Zunge liegt von Wolfgang Moser. Wissenswertes und Überraschendes aus der Welt der Sprachen. Ist ein Sachbuch mit so unterhaltsamen Kurztexten, populärwissenschaftlich aufbereitet. Also es geht um Science to Public, über Kuriositäten und Besonderheiten aus verschiedenen Bereichen der Sprache, also aus der Etymologie, warum heißt der Ort Reisstraße in der Steiermark eben so, wie er heißt. Ja, also da geht es eben um die Ries eigentlich, um die Riesen, also um diese Holzstraßen, wo die Baumstämme abtransportiert worden sind. Also es hat eigentlich gar nichts mit Reis zu tun. Oder warum sprechen Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen in Norditalien in ihrer Kommandosprache Deutsch. Ja, also die können zwar nicht Deutsch, aber die sagen dann Wassermarsch oder so. Ja, und auf solche Besonderheiten geht er halt ein in dem Buch. Das ist jetzt gerade erschienen und in ein paar Wochen erscheint von der Bernadette Schiefer unser zweiter Band in der Lyrikreihe, also in der Reihe Klingenberg Lyrik. Das wäre dann der vierte Lyrikband bei uns im Verlag. Agavenvögel heißt er. Und der Untertitel ist Abwesenheit des Lichts. Und da geht es viel um Reflexionen, auch also viel um Südamerika und um ihre Reisen. Also sie hat lange in Mexiko war sie unterwegs, in Guatemala. Und es geht viel um eigentlich um diese Ungerechtigkeit in der Welt. Also warum verhungern dort Kinder? Ja, wie kann man das? Sie verarbeitet das lyrisch in den Gedichten. Es ist auch so ein Ringen mit Gott in gewisser Weise, deswegen auch Abwesenheit des Lichts. Also sie hat ja auch Theologie studiert und ja, es ist ein starker Band, also sehr experimentell teilweise auch. Also es ist so experimentelle lyrische Prosa, die dann fast wie Filmszenen sind.
Aber das ist ja auch ein, du hast jetzt zwei Bücher genannt, das ist ein breites Spektrum zwischen Linguistik eigentlich und Lyrik.
Ja, das stimmt. Also wir sind relativ breit aufgestellt. Das entspricht halt auch irgendwie mir und meinem Wesen und natürlich auch von der Laura Schuler, die ja auch genauso an allen Prozessen beteiligt ist im Verlag. Also wir sind halt in vielerlei Richtungen interessiert und wir haben einerseits die Literatur, das heißt die Belletristik und die Lyrik, aber auch den Sachbuchbereich. Für die Fachbücher habe ich dann noch einen ich besitze ihn nicht, aber ich bin dort tätig. Ich arbeite dort als Verleger für den Unipress-Verlag vom ÖH Service Center, also von der Uni Graz. Da kann ich dann halt auch wirklich die wissenschaftlichen, also streng wissenschaftlichen Fachpublikationen verlegen. Genau.
Okay, und es gibt das Gerücht, dass du deine AutorInnen am Standl kennenlernst bei Barbier, oder?
Nein. Dieses Gerücht geht um. Aha, okay.
David Newby.
Ach so, ja, das ist eine schöne Geschichte. Also den David Newby, den kannte ich natürlich schon vorher, weil er ist ja der Vater von einem sehr guten Jugendfreund von mir. Aber als ich dann die ersten zwei Bücher verlegt hatte, hat der Philipp, sein Sohn, mich eingeladen zu so einem Lavendelspritzer oder so am Geidorfplatz. Und da hat der David mir dann das Manuskript von Worlds Apart überreicht, weil er gesagt hat, er sieht, ich bin da so aktiv und habe Freude dran und ob mich das interessieren könnte. Und es hat mich dann auch interessiert und so ist dann das Buch entstanden, genau. Ja.
Also der Paul ist ja, Paul, du bist sehr groß und wer sein Manuskript eingesteckt hat und am Geiderplatz geht, Ausschau halten nach dem Paul, vielleicht kann man ihn überreden.
Lavendelspritzer kann einiges erleichtern, ja.
Also wir sind jetzt beim Traber Verlag, das ist ein Verlag aus Kärnten. Und in diesem Verlag hat die Gertrude Grossegger ihr letztes Baby publiziert. Das Buch heißt Vipinien. Und ein bisschen was hat sie mir schon verraten von dem Buch. Und zwar geht es um einen Typen, der nicht in die Gänge kommt und eigentlich verreisen will, aber er macht vorher alles andere, also Reiseprokrastinierung. Erzähl einmal, warum macht er das?
Ja, das ist so ein Aspekt des Buches. Das Buch hat ja unterschiedlichste Themen, die da angesprochen werden. Aber natürlich ist so der Hauptfaden, um es vielleicht sogar als roten Faden zu bezeichnen, was einer Lyrikerin ja immer schwerfällt, so nicht so plottorientiert zu schreiben. Aber gut, es gibt einen roten Faden, es gibt aber auch viele Fädchen. Ein Faden davon wäre, dass eben der Protagonist so quasi aus dem Paradies gefallen ist. Er hat halt immer gedacht, er ist sehr erfüllt von seiner Arbeit und das ist halt die Vorgeschichte, die im Buch nur kurz angedeutet wird, weil die Hauptgeschichte ist die, wie schaffe ich es jetzt wieder, mir ein Lebensgefühl zu verschaffen, dass auch ich das Gefühl habe, lebenswert zu leben. Und er ist halt auf der Suche nach neuen, er muss sich neu orientieren, weil er einfach völlig entgleist ist und auch krank ist, seine Angstzustände kommen zutage, er hat diese Angst immer irgendwie gut verdrängen können, aber die kommt jetzt in dieser prekären Situation richtig heraus und damit muss er jetzt umgehen lernen.
Und es klingt jetzt ein bisschen, aber es ist total lustig, weil er trifft dann, also er macht ja dann alles Mögliche, bevor er verreist, er geht zum Arzt, zum Schuster und der Schuster ist ja eine ganz besondere Figur, aber jetzt eigentlich nicht nur im Buch, sondern auch im echten Leben.
Ja, es gibt eine Schusterfigur in meinem Leben. Ich liebe das Handwerk generell. Gerne gehe ich zu einem Schuster. Auch als Kind habe ich das schon gemacht, weil ich den Geruch in der Werkstatt so mag. Das Leder und das Arbeiten in diesem manchmal großen Chaos, das Schuster oft so haben, die dann mittendrin sitzen in diesem Schuhgetümmel und doch sehr konsequent eins nach dem anderen reparieren. Und für mich hat so Reparieren auch etwas zu tun mit etwas wieder heilen, was halt vielleicht verwundet ist oder aufgrund des langen Gebrauchtwerdens Spuren bekommen hat. Und wenn die Spuren halt dann schon so stark sind, dass sie etwas zum Zerreißen bringen, dann kann man das versuchen noch zu heilen und das macht zum Beispiel ein Schuster.
Der Schuster hat eine lustige Arbeitsauffassung. Aber das steht alles im Buch. Ich verrate aber, wie das Buch heißt, weil das habe ich vergessen zu sagen. Und zwar Vipinien. Und warum heißt es so, Gertrude?
Vipinien ist so ein Schlüsselwort für mich selber als Schreibende, aber im Buch speziell auch, weil der Schuster, der sich sehr zurückhaltend verhält gegenüber meines Protagonisten, der immer wieder abgewiesen wurde vom Schuster, weil die Schuh halt immer noch nicht fertig war und der Schuster das sehr konsequent betreibt, dass er Leute wieder heimschickt. Und irgendwann einmal kommt aber ein Gespräch zustande und da ist mein Protagonist wie aus den Wolken und möchte ihn am liebsten auf der Stelle umarmen und ist nur mehr glückselig, dass der Schuster ihn wahrnimmt und sie kommen sich so nahe, dass sie beginnen, sich auszutauschen und sie landen beim Meer, kommen drauf, dass sie beide das Meer so lieben und vor allem die Pinien, die Vorbotinnen des Meeres. Und da kommen sie wirklich ins Schwärmen. Und mein Protagonist schreibt ein Tagebuch und dort wird das Ganze aufgerollt und dort wird es auch verfeinert und sogar verklärt, weil ein Tagebuch darf das. Und mein Protagonist benutzt das Tagebuch, um die Welt zu verändern. Seine Welt.
Schön, schön. Jetzt noch eine Frage zum Verlag. Bist du schon länger bei diesem Verlag, beim Traber Verlag, oder?
Das ist auch ein Baby für mich, dieser Verlag, weil ich habe vor 2 Jahren auf der Buchmesse die Frau Hornbogner, die Verlagsleiterin inzwischen, die auch Wieser Verlag jetzt leitet, kennengelernt und die hat gemeint, ob ich ihr was schicken mag und ich habe ihr dann was geschickt, ja, und dann ist das zustande gekommen.
Also das Buch ist, glaube ich, 2 Wochen alt, hast du gerade gesagt? Und du wirst heute auf der Messe daraus lesen, im Literadio.
So ist es, ja.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch, danke vielmals.
Wir haben gerade gesehen, wie der Österreich-Stand offiziell eröffnet worden ist. Wie war es für dich?
Ja, sehr spannend, weil nämlich diese Eröffnung immer so einen besonderen Punkt auch bringt und quasi auch den Ort oder den Platz, um politische Statements loszuwerden, was der Herr Kommerzialrat Hinterschweiger zu nutzen wusste. Die Sektionschefin Theresia Niedermüller macht immer eine sehr wertschätzende Rede, um wieder die Literatur ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft oder Künste zu rücken und um auch wieder darauf hinzuweisen, dass ein Buch oder das Lesen so in der heutigen Zeit, wo Social Media und uns die digitale Welt so viel Kurzlebigkeit vorlebt, wirklich auch einen besonderen Wert hat. Vor mir steht jetzt Florian Dietmeier, der für seinen Debütroman Die Kompromisse mit dem Peter Rosecker Literaturpreis des Landes Steiermark ausgezeichnet worden ist und heuer erstmals mit uns auf der Frankfurter Buchmesse ist. Er hat soeben beim Literadio Rede und Antwort und Lesung gestanden über sein neues Buch. Wie ist es dir dabei gegangen?
Unerwartet gut, nach der schwierigen Ankunft, Anfahrt. Ja, sehr zufrieden.
Wenn du jetzt deinen Roman, den du jetzt schon öfters vorgestellt hast und vorgelesen hast, in 3 Sätzen beschreiben müsstest, dann
ich probiere es. Das Leben eines Diplomaten anhand der Geschichte Österreichs, Europas und der Welt nach 1945. Und seine beruflichen Stationen und seine persönlichen Stationen.
Jetzt sieht man ja eindeutig an, dass du nicht 1945 auf der Welt warst. Das heißt, du hast das speziell recherchieren müssen, oder? Wie schaut so ein Prozess aus?
Ja, die Recherche, die war ziemlich umfangreich. Also ich habe versucht, das so wirken lassen, als ob der Peter auf seine Tagebucheinträge zurückgreift. Und ich habe mich dann halt versucht, in die Personen, die damals gelebt haben, in Zeitzeugen, also hineinzuversetzen anhand von Zeitzeugenberichten aus Radio und Literatur oder auch Zeitungen. Und davon ausgehend habe ich dann die Geschichten geschrieben.
Vielleicht schon Pläne zu deinem nächsten Roman?
Ja, ich bin mit dem Christopher Heil von Droschel schon im Gespräch. Mal schauen, vielleicht wird noch was daraus aus der Buchmesse. Also vielleicht.
Ja, weil die Buchmesse ist ja für Vernetzung und Gespräche und Kontakte knüpfen da. Der Florian wird das nützen.
Also, ich stehe jetzt hier mit Cordula Simon. Du hast auch ein neues Buchbaby dieses Jahr geboren. das den hübschen Namen Mondkälber. Und jetzt gleich zum Einstieg. Also das ist im Juli herausgekommen und hast du das Wort selber erfunden oder gibt es dieses Wort?
Das Wort gibt es und das ist von der Bezeichnung her ein bisschen was, was so einen Einfallspinsel auch bezeichnen würde. Teilweise, also es gibt da verschiedene Konnotationen, aber es hat einfach so schön gepasst, weil es in dem Buch sehr stark um Selbsttäuschung geht.
Genau. Und dein Buch, das habe ich jetzt sehr übermüdet in einer Nacht fast fertig verschlungen. Und es ist ein bisschen ambivalent, weil einerseits ist so eine schöne, bohemienhafte Szenerie, kann ich mir so richtig gut vorstellen, habe ich sehr viele Bilder dazu, wo eben so drei verwirrte, junge oder alte Menschen den Tag verbringen und es gibt einen Doktor, der immer alles berichtigt. Es ist ziemlich lustig, es wird viel gestorben oder auch nicht. Und dann passiert was, was einem bekannt vorkommt. Also ab der zweiten Hälfte vom Buch fängt der Krieg an.
Ich habe beim Schreiben keinen Weg am Krieg vorbeigefunden. Mich hat das so beschäftigt, mir hat das mein Weltbild gebrochen. Ich war so überzeugt, hey, Putin tut das nicht. Und als er es dann getan hat und ich habe mir seine alten Reden angehört, habe ich mir gedacht, hey, wow, das war alles die ganze Zeit da und ich habe es einfach nicht sehen wollen. Ich habe mich da selbst getäuscht, dass das nicht passieren sollte. Und ich habe dann naturgemäß auch angefangen, mich beim Schreiben ein bisschen selbst zu therapieren. Das ist auch der Grund, warum der Krieg in dem Buch auf diese sehr spezielle Art ausgeht, wie er da ausgeht. Aber ich weiß nicht, ob das nicht ein Spoiler wäre, wenn ich das jetzt erzähle.
Ja, wir würden alle gern wissen, wie der Krieg ausgeht. Aber es kommen ja auch noch, also es gibt zwei Monde in dem Buch, darum dreht sich alles, oder die drehen sich um die Protagonistinnen. Und Katzen, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, denen passiert nichts, bin ja noch nicht fertig mit dem Buch.
Ja, also teils, teils. Man kann sich einreden, dass ihnen nichts passiert sei. Aber vor allem die Situationen, wo es mit den Katzen immer ein bisschen lustig wird, da habe ich tatsächlich die Katzen meiner Eltern verewigt. Ich wollte endlich mal ein Denkmal setzen. Und das, also meine Mutter mochte das sehr gerne, dass ich da quasi die häuslichen Katzen hergenommen habe für das, weil es einfach so viele Situationen gibt, die Katzenbesitzer einfach kennen. Und es machen sich aber viele Katzenbesitzer nicht die Mühe, das aufzuschreiben. Aber das ist auch was, worüber wir uns als Menschen auch finden, im Umgang mit den Tieren und wie diese Tiere sich verhalten und wie wir sie beobachten und wie wir sie auch vermenschlichen und anthropomorphisieren, immer zu und ohne Unterlass, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht.
Und apropos Denkmal, deine Protagonistin Irina hat eine ganz spezielle Art, Kunst zu machen. Sie ist nämlich Bildhauerin, aber auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise.
Ja, also eigentlich ist sie völlig talentbefreit, aber sie hat festgestellt, man muss eigentlich nicht wirklich Bildhauerei betreiben, wenn einfach alles, was in den eigenen Gartenteich fällt, dann versteinert wieder herauskommt. Und dementsprechend gibt es dann von allen möglichen Dingen irgendwelche bildhauerischen Werke, die sie nicht wirklich behauen hat, für die sie sich aber natürlich feiern lässt.
Das ist ziemlich lustig, aber jetzt noch was Ernstes. Wenn man deine Biografie kennt, dann nimmt man an, dass es in Odessa spielt, der Roman. Du hast eine Zeit in Odessa gelebt. Oder ist es eine fiktive ukrainische Stadt?
Irgendwie glaube ich, dass bis zu einem gewissen Grad jede Stadt, über die ich schreibe, Odessa ist. Odessa ist einfach ganz tief in mir drinnen. Ich habe da so viel Zeit verbracht, so viele Leute kennengelernt, mich da so lange herumgetrieben, mich da hineingestürzt in alles, was es zu wissen und zu finden gab. Und irgendwo glaube ich, dass immer wenn ich eine Stadt mit Altbauten und Wasser in der Umgebung habe, das ist irgendwie immer Odessa. Ich kann da auch nicht aus. Vielleicht wird das mal anders. Ich fühle mich ja auch in Graz sehr wohl, gerade literarisch, weil da sehr viel auch passiert. Aber ja, da fehlt ein bisschen das Meer.
Stimmt. Also, deine Empfehlung ist ja auch sehr schön. Am Anfang des Buches, man soll sich ein Fußbad einlassen oder einen Vogelbrunnen. Es wird ein bisschen schwieriger. Also sehr zu empfehlen, das Buch Mondkälber, oder heißt es Mondkalb? Mondkälber. Genau, es sind zwei, es sind auch zwei Monde. Von Cordula Simon, ist im Juli rausgekommen, im September Verlag.
Wir sind jetzt zum zweiten Tag bei der Buchmesse. Petra, was steht heute noch so an?
Am Vormittag haben wir noch Zeit, auf der Buchmesse zu sein. Dann reisen wir wieder Richtung Heimat. Wir werden noch die internationalen Autorinnen oder beziehungsweise die Verlage uns anschauen. Da gibt es ganz viele Länder sind vertreten, nämlich von Georgien bis Griechenland, von China bis USA.
Was bedeuten Bücher für dich?
Man soll jetzt was Blödes sagen, man kann super im Herbst die Blätter drinnen pressen. Je schwerer die Bücher, desto besser für Blätter. Und Blätter sind aber, bestehen auch die Bücher. Das heißt, es ist schon wieder im doppelten Sinne, na, ich liebe Bücher und ich würde nie E-Books lesen. Auch wenn das viel schwerer ist, wenn man auf Urlaub fährt, Bücher mitzunehmen. Aber Bücher sind Bücher. Das haptische Erleben, herumblättern und immer über derselben Seite einschlafen. Nadja Rungert, sehr spannend, ist heuer Preisträgerin des Lichtungen Lyrik-Stipendiums des Landes Steiermarks. Wir haben sie auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Sie lebt in Südtirol, hat aber in Graz studiert. Und das ist gleich, sie ist Lyrikerin, hauptsächlich gestaltet aber auch Ausstellungen mit ihrer Sprache. Und wer was über sie lesen mag, es gibt anlässlich der Landeskulturpreise 2024 eine Publikation, wo sie auch in Wort und Bild porträtiert ist. Und meine erste Frage an Nadja als Lyrikerin ist natürlich, ich weiß im Hintergrund, dass sie Graz ein bisschen vermisst. Gibt es Gedichte, wo Graz eine Rolle spielt?
Ja, es gibt tatsächlich Gedichte, wo Graz eine Rolle spielt. Gedichte, die ich auch in Graz geschrieben habe. Da habe ich eins auch auf der Buchmesse jetzt lesen dürfen. Das heißt Outramantor. Der Titel ist ladinisch, das Gedicht ist zweisprachig und es ist entstanden in Graz, als plötzlich eine Freundin von mir aus der Heimat da war und wir ladinisch gesprochen haben und durch die Straßen in Graz spaziert sind und plötzlich hatte ich das Gefühl, alles ist anders, alles hat eine andere Farbe. Plötzlich war diese Sprache auch in der Stadt Graz mit dabei und das hat dann sehr starke Gefühle ausgelöst und so ist dieses Gedicht entstanden. Und ich bin sehr froh, dass es auch jetzt hier mit mir nach Frankfurt reisen durfte.
Du hast jetzt gerade gesagt, das Gedicht ist auch in ladinisch. Kannst du kurz erklären, was das für Sprache ist?
Ladinisch ist eine rätoromanische Sprache. Sie wird zum Teil auch in Südtirol gesprochen. Sie hat unterschiedliche Idiome. Mein Idiom ist das Grönerische und ich empfinde es einfach als, ja, es ist ein riesengroßer Reichtum, den wir haben. Es ist ein Mikrokosmos mit vielen unterschiedlichen Sprachen innerhalb des Ladinischen noch. Also diese fünf Idiome, die haben teilweise sehr andere, ja, Klänge und Rhythmen in der Sprache und in der Aussprache. Und ich finde es sehr spannend, dass einfach das Teil sein kann von meinem Schreiben, von meiner Lyrik und von diesem Spiel mit den Sprachen in der Poesie.
Kann man aufgrund der fünf Idiome dann zuordnen, aus welchem Tal wer ist? Also
ja, auf jeden Fall. Da kann man eindeutig zuordnen, von wo die Person kommt. Teilweise kann man auch einzelne Dörfer ausmachen, so wie es eben auch oft mit den Dialekten ist, dass das wirklich sehr lokal ist und das ist auch das Spannende daran.
Hast du ein Beispiel, irgendein Wort, das so ganz unterschiedlich, sagt man, ausgesprochen oder benannt ist?
Ja, also spontan wird mir einfallen, das Wort für Kekse. Bei mir im Dorf sagt man Papas, wo wir auch hier gerade bei Kaffee und Kuchen sind. Bei mir sagt man Papas und in einem anderen Dorf sagt man Sondlers. Und das ist nicht weit entfernt, vielleicht 15 Minuten mit dem Auto. Und je nachdem, wer dieses Wort sagt, weiß man eben genau, von wo die Person ist.
Jetzt ist Ladinisch deine Muttersprache, du schreibst aber auch auf Deutsch. Und das Besondere an dir ist ja, dass du deine Gedichte selbst übersetzt. Hast du dann trotzdem das Gefühl, dass die Gedichte auf Ladinisch was anderes aussagen, als die Gedichte auf Deutsch, auch wenn sie übersetzt sind? Also die 1:1 Übersetzungen.
Ja, genau. Also ich übersetze die Gedichte, die ich schreibe, selbst in beide Richtungen, entweder vom Ladinischen ins Deutsche oder auch vom Deutschen ins Ladinische. Und dieser Transferprozess, dieser Weg ist immer etwas sehr Spannendes. Ich habe auch oft das Gefühl, es entsteht was Neues in der Übersetzung. Es geht nicht 1:1. Man spielt auch in der Übersetzung mit der Sprache. Man sucht nach anderen Klängen. Es verliert vielleicht etwas und es kommt etwas Neues dazu. Es öffnet so eine andere Ebene und das finde ich sehr schön. Natürlich, ob es dann was anderes aussagt, ich denke, das ist auch für mich sehr persönlich so dieser Zugang, welche Bilder ich habe, wenn ich die Wörter sehe und schreibe. Ich habe auch gestern bei der Veranstaltung hier auf der Buchmesse das Beispiel gebracht mit dem Wort für Baum. Wenn ich das Wort Baum höre, dann denke ich oft an einen Laubbaum. Ich finde, das Wort ist sehr weich gesprochen. Wir haben diesen Diphthong. Es ist wirklich für mich das Blatt, das da mitschwingt bei diesem Baum. Im Ladinischen sagen wir lang und das beginnt ja mit dem Buchstaben L. Ein gerader Buchstabe und auch ich habe bei lang immer einen Nadelbaum vor Augen. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber man kann es ausweiten auf sehr, sehr viele Dinge, Konzepte, auch auf abstrakte Begriffe. Und somit natürlich fühlt sich das Gedicht für mich dann anders an. Ich finde, es ist einfach sehr spannend, dass ich das im Schreiben beobachten kann. Wenn ich schreibe, also wenn das Original entsteht, dann versuche ich so wenig wie möglich zu denken und einfach frei zu sein und mich zu öffnen dem, was in mir ist und zu schauen, was kommt, was schreibe ich. Hingegen bei der Übersetzung ist es ein etwas anderer Prozess. Es gibt das Gedicht schon und es gilt jetzt, die richtigen Begriffe für diese Poesie in der anderen Sprache zu treffen.
Du hast ja bereits ein Lyrikband veröffentlicht. Hast du außerhalb von Lyrik, schreibst du auch anderes oder in anderen Gattungen?
Ja, also im Moment, ich fühle mich in der Lyrik gleichzeitig zu Hause und auch frei. Und das ist das Schöne beim Schreiben von Lyrik. Was ich jetzt aber auch neu für mich wiederentdeckt habe, ist die Prosa mit einem Text mit dem Titel Neues. Der hat heuer im Frühjahr den Jurypreis vom IRCR Pegasus gewonnen in Deutschland und auch den Südtiroler Literaturpreis. Und ich stecke noch ziemlich drin in diesem Text. Ich möchte weiterarbeiten und da kann sich auch etwas Längeres entwickeln.
Was hast du noch vor auf der Frankfurter Buchmesse?
Ich werde heute noch ein bisschen herumspazieren und mir das anschauen. Es ist für mich das erste Mal auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist eine wunderbare Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann, bei der Bühne der Schweiz auftreten durfte, gestern auch den Österreich-Empfang miterleben. Das sind wirklich unglaubliche Erfahrungen, die sehr bereichernd sind und einfach zum Schreiben anregen und motivieren. Und ich finde es sehr schön, eben hier in dieser Buchmesse ja mit dabei sein zu dürfen.
Danke, liebe Nadia.
Vielen Dank. Dankeschön.
Wir befinden uns im letzten Abschnitt der Reise. Es geht wieder nach Hause, nach Graz. Was ist der Fazit zur Frankfurter Buchmesse 2024, Petra?
Wie immer waren wir zu kurz auf der Frankfurter Buchmesse, weil um alles anzuschauen, braucht man, glaube ich, wirklich 4 Tage. Wir waren aber nur 2 Tage dort und haben sehr viele, nehmen wahrscheinlich alle viele Eindrücke, viele neue Kontakte, viele Vernetzungsgespräche, viele neue Bücher, viele neue Prospekte und sonstiges mit nach Hause. Ja, sowas.
Irgendwas noch, was so ein abschließendes Fazit zur Buchmesse selbst?
Die Frankfurter Buchmesse ist so großartig, dass es schön wäre, jedes Jahr hinreisen zu können.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.